Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, auch von mir ein Hallo. Ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld. Ich bin etwas heiser. Wenn ich also komisch klinge oder mal husten muss, dann verzeiht es mir bitte. Ich werde versuchen, nicht wie eine Kröte zu klingen, aber könnte trotzdem passieren. Ja, wie Emily eben schon gesagt hat, lese ich heute aus Die Stille meiner Worte. Die Stille meiner Worte ist ein Jugendbuch und erzählt die Geschichte von Hannah und Levi, eigentlich explizit nur von Hannah. Und Hannah hat ihre Worte verloren. Das heißt, Hannah ist stumm. Sie leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung, nachdem sie ihre Zwillingsschwester Izzy verloren hat bei einem tragischen Unfall. Hat sie einfach verlernt, wie man redet. Und es ist ein Teil von ihr, der gar nicht mehr reden will, und ein anderer Teil, der es eben auch einfach nicht mehr kann. Und dieses Buch beschäftigt sich im Prinzip mit ihrer Trauer und ihrer Trauerbewältigung und mit der Frage, wie man selbst irgendwie sich wieder zusammensetzen kann, wenn man das Gefühl hat, dass man zerbrochen ist. Brief an Izzy. All die ungesagten Worte in mir sind Verständnis und Unverständnis zugleich. Sie sind Einsamkeit und Gesellschaft. Sie sind mein Gefängnis und meine Freiheit. Sie sind wie Fremde, die mich umarmen, und wie Freunde, die mir den Rücken kehren. Sie sind da und sie können nicht heraus. Sie sind wie ich. Uns umgeben die gleichen Mauern, uns halten die gleichen Grenzen. Und ich weiß, woher sie kommen, und ich spüre, dass sie da sind. Aber ich weiß nicht, wie ich sie einreißen kann, ob ich das möchte. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor der Stille meiner Worte. Und so ist es Tag für Tag, Kampf und Tanz zugleich. Jeden Tag, seit du nicht mehr da bist, Izzy. Kapitel 1. Hannah. Die Stille kann lauter sein als der Sturm. Das war sie, die letzte Kiste, die mein altes Leben in mein neues bringt. Die letzte Kiste voller Erinnerungen. Mein Blick schweift durch das Zimmer, über das fröhliche Pastellgelb der Wände und den alten Holzboden, bis hin zu meinem neuen Bett und den Kommoden in Weiß, die Dad bereits aufgestellt hat. In Gedanken höre ich ihn und Mom sagen: Neuer Ort, neues Heim, neuer Anfang. Alles wird besser werden, Hannah. Aber heißt neu auch immer besser? Mit zitternder Hand wische ich mir eine Träne aus dem Augenwinkel, schiebe einzelne Strähnen meines Haares zur Seite und atme tief ein. Denn eines ist sicher: Es gibt keine Möglichkeit, dass all das noch schlimmer werden könnte. Es ist bereits schlimm, es tut weh und es ist real. Mein Leben ist die Steigerung von allem Schlechten, der Superlativ von einsam und verloren sein. Weil Izzy weg ist und weil auch ein neues Heim, ein neues Zimmer und ein neues Leben daran nichts ändern können. Erinnerungen kann man nicht löschen, man kann sie nicht einfach vergessen, man kann sie nicht ändern. So wenig, wie ich das mit diesem einen Tag kann. Egal, wie neu alles um mich herum ist, ich werde es nie sein. Dutzende von Kartons stehen wild durcheinander, voll mit Dingen, die mir mal etwas bedeuteten. Jetzt sind es nur noch irgendwelche Dinge, austauschbar, bedeutungslos und zerbrechlich. Nur eine Kiste ist die Ausnahme, eine einzige. Sie enthält nichts außer eines von Izzys Lieblingsshirts mit der Aufschrift Hakuna Matata, meinem Notizblock samt Füller, ein gerahmtes Bild von Izzy und mir, eine Kerze und Streichhölzer. Langsam steuere ich auf sie zu, sie steht etwas abseits. Vor ihr sinke ich auf die Knie und schiebe die zwei Hälften des Deckels auseinander, ziehe sie nach oben. Die Pappe knarzt dabei und gibt nur widerwillig nach. Ich greife vorsichtig hinein, lege meinen Block und den Füller neben mich und ebenso das Shirt mit seinen Löchern, in das ich kurz mein Gesicht vergrabe. Es riecht längst nicht mehr nach Izzy. Das gerahmte Bild wiegt schwer in meinen Händen, wirkt, als wäre es aus einer anderen Welt, aus ferner, vergangener Zeit. Meine Fingerspitzen berühren den weißen und verschnörkelten Rahmen, den ich erst neu kaufen musste, und das kühle, glatte Glas darüber. Ich erinnere mich an den Tag, an dem das Bild geschossen wurde, und es ist fast, als könnte ich Izzys Lachen hören. Ich sehe sie und ich sehe mich, Ich sehe sie in mir und mich in ihr. Meine Hand legt sich wie von selbst auf das Glas und auf das Stück über Izzy. Sie verschwindet. Nein, sie ist schon seit Monaten fort. Schwer atmend kneife ich die Augen zusammen, schlucke den Kloß in meinem Hals herunter und vertreibe die Gedanken, die so viele Gefühle und Worte hervorrufen. So vieles, das sowieso nicht heraus kann. Alles in mir schmerzt. Und es ist diese Art von Schmerz, die so stark ist, dass man ihn nicht mehr zeigen kann, weil er eine Grenze überschritten hat. Die Art, die man nicht herauslassen kann, weil jeder Schrei und jedes Wort und jede Träne zu wenig wären für ihn. Als etwas Weiches meinen Arm streift, zucke ich zusammen. Meine Augen finden die von Mo, der mich neugierig ansieht. Mo ist Izzys Kater. War es. Und ich kann über die Ironie nicht lachen, dass er aufgrund seines gemusterten Fells und seiner drei Farben als Glückskatze gilt. Vielleicht brauchte er es selbst. Vielleicht hatte er Glück, weil er nur ein halbes Ohr verloren hat und etwas Fell und es ihm sonst gut geht. Maunzend setzt er sich neben mich und beginnt zu schnurren. Manchmal beruhigt es mich und vertreibt alles in meinem Kopf, bis nur noch die Leere darin ist, in der sich das Echo des Schnurrens sammelt und zu einer Melodie wird. Manchmal hilft es. Und dieses Manchmal ist nicht mehr als ein bunter Punkt auf einer monochromen Leinwand. Ein Stück Farbe, das in dem Meer aus Schwarz und Weiß zu ertrinken droht. Die Schritte und das Knarzen der Treppe dringen an mein Ohr und geben mir Zeit, mich zu fassen, bevor es dreimal an der Tür klopft, die ohnehin offen ist. Ich lasse meine Hand weiter über Moos Fell streichen, spüre, wie meine Muskeln sich anspannen und wie jede Zelle meines Körpers sich wünscht, dass Izzy zurückkommt, nie wieder alleine zu sein. Weil Alleinsein nichts anderes bedeutet, als ohne Izzy zu sein. Für immer. Ohne daran etwas ändern zu können. Und ohne es anders verdient zu haben. Mein Vater steht unschlüssig im Türrahmen. Ich kann es aus dem Augenwinkel sehen. Was möchtest du? Schießt es mir durch den Kopf. Aber ich sage nichts. Ich kann nicht. Gefällt dir das Zimmer? Er klingt erschöpft und dennoch bemüht fröhlich. Sein lautes Räuspern und seine zaghaften Schritte in meine Richtung verraten ihn. Er will nicht hier sein. Nicht wirklich. Nicht nach dem, was war. Das Bett sieht fast so aus wie dein altes und in den Kommoden hast du jetzt mehr Platz. Deine Mutter und ich sind unten dabei, die ersten Kisten auszuräumen. Möchtest du uns vielleicht dabei helfen? Ich kann nicht anders. Ich hebe den Blick, lege den Kopf in den Nacken und erforsche sein Gesicht. Es sieht blass aus. Die ersten grauen Strähnen durchziehen sein dunkelblondes Haar. Mit den Händen in den Hosentaschen steht er vor mir, versucht sich an einem Lächeln. An einem bittenden, flehenden Lächeln, von dem er weiß, dass es zu nichts führt. Ich frage mich, was mehr weh tut. Das Scheitern an sich oder das Wissen, dass man scheitern wird, noch während man es versucht. Und ich frage mich, was ihm durch den Kopf geht und wie sehr es ihn schmerzt, mich anzusehen. Hannah und nicht Izzy. Und ob es die gleiche Art von Schmerz ist, die ich kenne. Und in diesem Moment wünsche ich mir, die Mauern in mir wären fort, damit ich ihn anschreien kann. Ihn und die ganze Welt. Aber es funktioniert nicht, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Weil keines der unzähligen Worte etwas ändern würde. Kein einziges. Nichts, außer dass sie gesagt wurden und nicht zurückgenommen werden können. Sind sie einmal gesprochen, hallen sie nach und verklingen nie. Denn Worte sind Kinder der Ewigkeit. Vielleicht ist es besser, du kommst erst richtig an und packst deine Sachen aus. Unbeholfen fährt er sich über die Haare, weicht meinen Blick aus und geht schließlich. Enttäuschung. Sie wabert in meinem Zimmer umher und erdrückt mich, treibt mir erneut die Tränen in die Augen. Izzy und mein Bild gleitet von meinen Beinen, die ich an mich ziehe, um meinen Kopf darauf zu betten. Ich weine leise, aber deshalb tut es nicht weniger weh. Ich sitze auf dem Boden meines neuen Lebens und zerbreche. Immer und immer wieder wird jede Scherbe gebrochen, die mich ausmacht. Sie werden kleiner und kleiner, denn es gibt nichts und niemanden, der sie zusammenflickt. Und seit Izzy weg ist, kann ich das besonders gut. Das Zerbrechen. Seit Izzy weg ist, weiß ich, wie das ist. Irgendwann versiegen die Tränen und werden zu einem dumpfen Gefühl, zu etwas, das sich schlafen legt, wenigstens für einige Stunden. Mo schnurrt noch immer neben mir und ich drücke ihn sanft weg, bevor ich aufstehe, mir einmal übers Gesicht wische und nach meinem Notizbuch und Stift greife. Es ist Zeit. Mo hebt sofort verschlafen den Kopf, maunzt laut, folgt mir zum Bett und lässt sich erneut neben mir nieder. Seit Izzy weg ist, weicht er nicht von meiner Seite. Und ich weiß nicht, ob er versteht, dass ich nicht sie bin. Als ich das Büchlein öffne, schlägt mir eine gähnende Leere entgegen. Weiße Seiten ohne Inhalt. So als hätte ich Izzy noch nie geschrieben. Dabei waren es bereits dutzende Briefe. Dutzende Sätze, Worte und Gedanken. Dutzende Gefühle und Dinge, die ich ihr nicht mehr sagen konnte. Ich ziehe den Deckel des Füllers ab, atme tief ein und setze ihn auf das Papier, bis der erste blaue Fleck entsteht, das erste bisschen Farbe. Das leichte Schaben der Füllfeder auf Papier beruhigt mich ebenso wie die Tinte, die sich in geschwungenen Linien ausbreitet. Zeile um Zeile füllt sich und es fühlt sich gut an. Es ist mehr als eine Regelmäßigkeit, mehr als etwas, an dem ich mich festhalte. Es wird zum Rausch, es ist ein Stück Hoffnung. Darauf, dass Izzy auf irgendeine Art und Weise diese Worte liest. Irgendwann. Und dass diese Worte sie finden und umarmen und ihr Wärme schenken, wo auch immer sie ist. Dass diese Worte nicht ungesagt bleiben. Sterben müssen wir alle und wahrscheinlich macht uns diese Gewissheit mehr Angst als der Tod selbst. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir nicht einfach Izzys Leben zurückwünschen. Nein, ich würde mir mehr Zeit wünschen. Unendlich viel davon. Wenn du hier wärst, dann würden wir zusammen lachen und zusammen weinen. Wir würden zusammen streiten und uns nerven. Ich würde über Mo schimpfen, weil er mal wieder in meinem Bett liegt, anstatt in deinem. Und du würdest ihn voller Inbrunst verteidigen. Oh Izzy, du bist gegangen und du hast so viel mitgenommen. Es ist, als hättest du mir meine Worte genommen und meine Sprache, meine Stimme. Als hättest du mir einen Flügel zum Fliegen geraubt. Zusammen waren wir eins und deshalb fühlt es sich so leer an ohne dich. Kapitel 2. Hannah. Nicht jedes Ende ist ein neuer Anfang und nicht jeder Neuanfang bedeutet das Ende. Mama und Dad haben gesagt, alles würde anders werden. Sie wollten neu anfangen. Nein, sie mussten es, weil sie es sonst nicht ausgehalten hätten. Aber ich denke, sie wissen wie ich, dass es nichts gebracht hat, dass alles eine große Lüge war und dass es das noch ist. Es wird mir richtig klar, als wir das erste Mal zusammen zu Abend essen. Genau jetzt, an diesem neuen Ort, in diesem neuen Haus. Es gibt Lasagne. Izzys Lieblingsessen. Und genau da liegt das Problem. Izzy ist fort und doch immer noch hier und wir werden nicht weit und schnell genug rennen können, um das zu vergessen. Izzys Geschichte ist geschrieben und sie kann nicht gelöscht werden. Sie steckt tief in uns und jede Erinnerung, jeder Moment ist eingebrannt. Jedes Wort und jedes Lachen wurde gehört und jeder Streit gespeichert, jede Träne geteilt und jede Angst. Als Izzy da war, war mein Leben wie eine Fahrradfahrt mit Stützrädern. Jetzt muss ich lernen, wie man ohne sie fährt. Gedanken verloren stochere ich in den verschiedenen Lagen herum, zwischen der Bechamel- und Bolognese-Soße. Die letzten Sonnenstrahlen scheinen durch das große Esszimmerfenster und das Licht spielt mit dem Schatten, während ich darum kämpfe, Gabel um Gabel zum Mund zu führen und etwas herunterzuschlucken. Ich denke an mein neues Zimmer. Alle Kisten sind leer, alles ist eingeräumt. Alles, bis auf diese eine Kerze in dieser einen Kiste. Hast du keinen Hunger? Ist etwas nicht okay? Meine Mutter sieht mich besorgt an und irgendwie beschämt, denn sie weiß, wie blöd diese Frage klingt. Sie ist so einfach, wie sie schwer ist. Natürlich ist nichts okay. Das wird es nie wieder sein. Ich habe einen Teil von mir verloren. Und sie? Sie mussten ihr eigenes Kind begraben. Das ist nicht richtig. Die Gabel entgleitet mir, fällt mir aus der Hand und klirrend auf den Teller. Einzelne Tropfen der Soße landen auf der Tischdecke. Rot beißt sich mit dem Orange und ich kann meinen Blick nicht abwenden von diesem Gemisch, das nicht zusammenpasst, aber gerade keine andere Wahl hat, als zusammen zu sein. Es ist so still, wenn es nur nicht so still wäre. Ich knete meine schweißnassen Hände, versuche mich zu beruhigen. 1, 2, 3 klingt es in meinem Kopf. Zählen und atmen und versuchen zu vergessen. Iss schneller, sonst schnapp ich dir deine Lasagne vor der Nase weg, höre ich Izzy mit vollem Mund sagen. Sie hat einen grässlichen Bolognese-Soßenbart und die Wangen vollgestopft wie ein Hamster. Dass sie nur noch mit vollem Mund kauen kann, gleicht einem Wunder. Niemals. Finger weg. Mein Essen verteidigend beuge ich mich leicht über den Teller und schiebe meinen Arm vor. Und dann grinsen wir. Wir beide. Dabei fällt Izzy ein Stück Lasagne aus dem Mund und landet klatschend auf Moms neuer Decke. Und wir prusten los, bis wir kaum noch Luft bekommen und halten unsere Bäuche vor Lachen. Wie wäre es, wenn du dir eine neue Mannschaft suchst? Fragt Dad und reißt mich damit aus meiner Erinnerung. Er sagt es so, als wäre nichts passiert, als hätte Mom nicht gefragt, ob alles okay wäre, als hätte ich nicht meine Gabel fallen lassen und als wäre alles normal, während er sich ein fettes Stück Lasagne in den Mund schiebt. Meine Mutter sieht ihn dankbar von der gegenüberliegenden Seite an, mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Ihre Züge werden erkennbar weicher, die Spannung verschwindet aus ihrem Gesicht. Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Schließlich sind Sommerferien, das Wetter ist perfekt und es sind noch 5 Wochen, bevor die Schule wieder beginnt. Unmerklich schüttle ich den Kopf. Meine Finger verkrampfen sich, meine Lippen sind fest aufeinander gepresst. In meinem Kopf geht alles drunter und drüber. Weite Erinnerungen wollen an die Oberfläche kommen, aber ich kämpfe dagegen an. Es würde dir gut tun. Du spielst gut, hast Spaß daran. Du könntest sofort neue Freunde finden. Ein weiteres Stück Lasagne landet in seinem Mund. Seine Miene ist ausdruckslos. Schwer schluckend starre ich auf den Tisch, vorbei an dem orange-roten Fleckduett, auf die besondere Struktur des Leinentuchs. Und das Einzige, was ich denke, ist, es hat mir gut getan und ich habe gut gespielt und ich hatte Spaß daran. Ja, das hatte ich. Aber manche Dinge sind einfach vorbei und nicht jedes Ende birgt einen neuen Anfang. Hörst du mir überhaupt zu? Izzy! Ruckartig hebe ich den Kopf, blicke meinen Vater in die Augen. Mein Atem stockt, meine Augen sind weit aufgerissen und ich kann nicht glauben, was er gesagt hat. Wie er mich genannt hat. Diese 4 Buchstaben, die alleine keinen Sinn ergeben und diese 4 Buchstaben, die zusammen für mich die Welt bedeuten. Izzy. Ich bin nicht sie. Meine Mutter zieht hörbar die Luft ein, aber ich kann nicht ablassen vom Gesicht meines Vaters. Ich atme schwer und in mir tobt ein Sturm aus Wut und Trauer, aus Enttäuschung und Schuld, aus Unglauben und Schmerz. Er lässt die Gabel sinken und ich sehe es ihm an, die Erkenntnis, dass gerade etwas schiefgelaufen ist. Es trifft ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Seine Augen wandern unruhig umher, seine Schultern verspannen, sein Gesichtsausdruck ändert sich. Aber welche Erkenntnis ist es wohl genau? Dass Izzy tot ist oder dass er mich eben verletzt hat? Mehr, als ich zugeben will. Ich warte auf irgendeine Reaktion. Kurz schaue ich zu meiner Mutter, der es genauso geht, die meinem Vater beinahe flehend ansieht. Aber nichts geschieht. Nein, überhaupt nichts. Er schafft es nicht einmal mehr, mich anzusehen. Und für den Moment könnte man glauben, dass er seine Sprache verloren hat und nicht ich. Die Sekunden verrinnen, aber sie fühlen sich wie Minuten an. Wie eine quälende Ewigkeit, in der Izzys Name gesprochen widerhallt, immer wieder und in der Dad es nicht schafft, ihn zurückzunehmen. Laut und schnell schabt der Stuhl über das Parkett, als ich ruckartig aufstehe. Mir ist schwindelig und schlecht und mein Brustkorb droht zu explodieren, weil dahinter all meine aufgestauten Gefühle sitzen und darauf warten, ausbrechen zu können. Aber ich kann nicht schreien und nichts sagen. Also können sie nur auf einem Wege hinaus. Und das Letzte, was ich jetzt will, ist, dass jemand meine Tränen sieht. In diesem Moment schäme ich mich dafür, ich selbst zu sein. Und ich kann nicht glauben, dass mein eigener Vater daran schuld ist. Kurz darauf entscheidet Hannah sich, etwas zu ändern. Sie sieht natürlich ihrer Zwillingsschwester sehr, sehr ähnlich. Also es gibt eigentlich fast kein äußerliches Merkmal, das sie voneinander unterschieden hat. Also geht Hannah zum Friseur. Und sie lässt sich die Haare von einem schönen Blond in ein dunkles Schwarz färben, das leicht blau schimmert mit einem Sidecut. Und kurz darauf, ja, sie denkt, damit wird es besser oder anders. Und sie merkt eigentlich, dass sie zu all dem Fremden, was sie umgibt, noch ein weiteres fremdes Puzzleteil hinzugefügt hat, und zwar sich selbst. Und ja, danke schön. Und als das passiert ist, reagieren ihre Eltern natürlich sehr geschockt, weil ja, das Einzige, was sie vielleicht auch äußerlich noch irgendwie mit Izzy verbunden hat, also weil Hannah ihr so ähnlich gesehen hat, ist jetzt auch verschwunden. Und ja, kurz darauf ist Ruhe, sie reden nicht mehr miteinander, sie wissen auch nicht mehr, was sie sich sagen sollen. Also Hannah kann es ja sowieso nicht, aber ihre Eltern schweigen auch und vergraben sich in ihrer Trauer und wissen nicht mehr, was sie hat Hannah machen soll oder wie sie ihr auch helfen können, weil sie sich selber in dem Moment auch gar nicht helfen können. Und in dem Moment fällt ihnen etwas ein, das für sie die einzige Lösung ist. Kleiner Moment, ich bin sofort da. als mich weder die Briefe an Izzy noch Mo oder die Musik von meinem grummelnden Magen ablenken können, nehme ich all meinen Mut zusammen und verlasse erneut das Zimmer. Es belastet mich, dass Mom und Dad mir meinen kleinen Ausbruch übernehmen als gedacht. Nein, eigentlich habe ich überhaupt nicht nachgedacht und das ist das Problem daran. Das war es schon immer, nur dadurch sind wir überhaupt in dieser Lage. Ich gehe den beiden erst erfolgreich aus dem Weg und es scheint sie wenig zu stören, denn niemand kam zu mir, fragte mich irgendein belangloses Zeug oder sah mich einfach nur an. Ich erreiche die Treppe und halte inne. Papier raschelt und das Geräusch dringt aus dem Schlafzimmer meiner Eltern. Ist es Mom oder Dad? Sind es beide? Los, Hannah, geh weiter. Sie wollen ihre Ruhe und du willst sie auch. Meine innere Stimme erhebt sich und zeitgleich drehe ich den Kopf. Meine Hand lässt das Geländer los, meine Beine setzen sich in Bewegung, leider in die falsche. Keine Ahnung, warum ich jetzt die angelehnte Tür öffne und hineingehe. Keine Ahnung, warum ich dabei so ruhig bleibe, beinahe selbstsicher. Meine Mutter sitzt im Schneidersitz auf dem riesigen Doppelbett, seitlich zu mir. Sie trägt ein altes, verblichenes Shirt und kurze Shorts. Ich bin mir sicher, sie hat längst bemerkt, dass ich hier bin, aber sie sieht nicht auf. Ich bleibe auf dem runden, flauschigen Teppich vor dem Bett stehen, vergrabe meine Zehen darin und ich warte. Darin habe ich Übung. Auch wenn ich nie sagen kann, worauf ich warte. Dann rede ich mir ein, dass es nicht so wichtig ist, das Ziel zu kennen. Auf ihrem Schoß liegt ein dickes Buch, nein, ein Album, voller Fotos. Vorsichtig blättert sie eine der großen, dicken Seiten um und kurz reflektieren die Fotos das Licht, bevor sie verschwinden. Beinahe liebevoll streicht meine Mama über jedes einzelne und sie wirkt, als wären sie in Gedanken weit, weit weg, an einem anderen Ort. »Du wolltest etwas verändern, nicht wahr?« dringt die leise Stimme meiner Mutter zu mir. Und ihr Blick findet meinen, hält ihn fest und ich beiße mir so fest auf die Unterlippe, dass ich Blut schmecken kann. Abgehackt nicke ich, dabei will ich nur Ja schreien. Ja, ich wollte so vieles verändern und ich will es immer noch. Ich will, dass alles anders ist und ich will die Zeit zurückdrehen. Sie ringt sich ein Lächeln ab, bevor sie mich zu sich winkt. Es dauert ganze 10 Atemzüge, bis ich es schaffe, mich zu ihr zu bewegen. Meine Füße fühlen sich an, als hätte ich riesige Schwimmflossen daran. Man kann mit ihnen laufen, aber es sind unbeholfene Schritte, die sich total verrückt und fremd anfühlen. Mit genug Abstand setze ich mich neben sie auf die Bettkante, aber sie löst ihre Beine aus dem Schneidersitz und rutscht näher an mich heran. Kurz streicht sie mir über den Rücken und ich sehe ihr an, wie viel Kraft sie das gekostet hat. Ich schlucke mehrmals, spüre den Kloß in meinem Hals und versuche mich zu entspannen. Sie schiebt das Album, das noch schwerer ist, als es aussieht und beinahe überquillt, zur Hälfte auf meinen Schoß und blättert erneut um. Kreuz und quer kleben die Fotos darin, ohne irgendein erkennbares Muster. Schräg, halb übereinander, bunt und in Farbe, schwarz-weiß, klein und groß. Doch dann sehe ich es. Jedes Foto zeigt Izzy und mich. Meine zitternde Hand legt sich wie zu der von Mom und ich fahre über die Fotos, als würde meine Berührung alles, was sie zeigen, zurückbringen. Izzy, wie sie das erste Mal ohne Stützräder fährt. Izzy, wie sie hinfällt und über ihre Schramme am Bein lacht. Und ich daneben, wie ich weine, weil sie sich verletzt hat. Meine Hand fährt weiter und es ist eine einzige Bewegung, die Erinnerung um Erinnerung hervorholt. Die Momente, in denen man mit jeder Faser seines Ichs versteht, was man verloren hat, haben nur erste Male. Sie kommen immer wieder und immer wieder fühlen sie sich an, als wäre es das erste Mal. Als würde man immer wieder von Neuem eine Wunde aufreißen und danach vergessen, dass man es schon so oft getan hat. Trauer ist eine andere Form des Vergessens und des Erinnerns. Man erinnert sich und es tut weh. Und man erinnert sich von Neuem, weil man vergaß, wie weh es zuvor tat. Die Erinnerung ist zuerst wie eine Umarmung und wird danach zu einem harten Schlag ins Gesicht, bevor sie ins Nichts verschwindet und man sich der Nächsten hingibt. Aber selbst wenn man es wüsste, würde man sich erinnern, weil dieser eine kurze Moment des Glücks jeden Schmerz wert ist. Mams Hand legt sich über meine und schließlich ist das und nicht der Anblick der Fotos der Grund, warum ich anfange zu schluchzen. Ja, sagt sie flüsternd und ihre Stimme klingt brüchig. Ich denke auch, es ist Zeit für eine Veränderung. Und in dem Moment haben ihre Eltern oder auch die Mama beschlossen, Hannah wegzuschicken. In ein Internat oder eine spezielle Schule, die ich St. Anna nenne. Und die nennt Hannah den Ort der zerbrochenen Dinge. Und dort lernt sie Levi kennen und andere Jugendliche, die ihr Päckchen zu tragen haben, mal schwerer und mal leichter. Und Ja, mehr verrate ich euch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich danke euch vielmals fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören euch allen. Vielen Dank, liebe Elva. Wer möchte, man kann hier vorne das Buch noch erwerben, beziehungsweise auch bei uns am Stand F103. Und ab 11.30 Uhr wird da auch Elva anzufinden sein und das Buch signieren. Das ist im F103 am anderen Ende der Halle, Gang F.
Auch gern schon 5 Minuten vorher. Ich bin ja da.
Wir gehen da jetzt gleich rüber.
Ich laufe ja nicht weg.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.